Wir haben in den letzten Folgen gehört, wie heute auf unseren Straßen radikale Ideologien zusammenkommen.
Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!
Wir haben gehört, wie persönliche Krisen und die Suche nach einfachen Antworten Menschen wie Ferhat Sentürk in radikale Szenen treiben können.
Ich habe es lange ausgeblendet, ich habe lange das Ganze irgendwo mitgetragen. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum.
Diese einzelnen Puzzleteile haben ein Bild ergeben, wie gemeinsame Feindbilder als Brücken funktionieren. Und das ist ehrlich gesagt nichts Neues. Dieses Phänomen nennt man nämlich Querfront. Und der Begriff, der hat eine ziemlich lange Geschichte. Er kommt nämlich ursprünglich aus den 20er Jahren. Damals hat er die Allianz zwischen Nationalisten und Sozialisten beschrieben, die gemeinsam die Weimarer Republik stürzen wollten. Deshalb wollen wir in dieser Folge nochmal besser verstehen, wiederholt sich da etwas? Das ist Folge 3, der Rückblick. Von Radikal Viral, was die Extreme eint. Falls du die ersten beiden Folgen noch nicht gehört hast, fang am besten da an. Wiederholt sich da etwas? Das ist die Frage, die wir uns in dieser Folge stellen. Meine Kollegin Marlene Weke, die kennt ihr ja bereits aus Folge 1, hat genau dazu recherchiert. Hi Marlene.
Hi.
Nach all dem, was wir in Folge 1 und 2 gehört haben, warum schauen wir denn jetzt überhaupt nochmal in die Vergangenheit zurück?
Also wenn wir die Mechanismen zu den Mischszenen und dem Querfrontgedanken wirklich verstehen wollen, dann müssen wir einen Blick zurückwerfen. Denn die Muster, die wir heute beobachten, die haben eine Geschichte. Und um diese Geschichte greifbar zu machen, schauen wir uns exemplarisch drei Beispiele an. Horst Mahler, Jürgen Elsässer und Bernhard Falk. Das sind drei Männer, die ihre politischen Anfänge alle drei in der linken Szene haben. Dann kommt scheinbar eine 180-Grad-Wendung. Warum nur scheinbar? Dazu später mehr. Zwei von ihnen wechseln zu extremen rechten Positionen, einer zum Islamismus. Was alle drei schon in ihrer Frühphase eint, das sind ihre Feindbilder. Und das schauen wir uns direkt an.
Okay, aber kannst du für alle, die mit dem Namen Falk, Elsässer und Mahler nichts anfangen können, mal kurz einordnen? Mit wem haben wir es denn da eigentlich zu tun?
Ich würde sagen, wir beginnen mit Horst Mahler. Er ist eigentlich das Beispiel für den Querfrontgedanken in der Nachkriegszeit. Um seine Anfänge zu verstehen, müssen wir zurück in die späten 60er und die 70er Jahre. Mahler war damals ein prominenter Kopf der außerparlamentarischen Opposition und ein gefeierter Anwalt der Studentenbewegung. Dann später war er Mitbegründer der terroristischen Organisation RAF, der Roten Armee-Fraktion. Um einen Einblick in seine Sprache damals zu bekommen, hören wir einen Ausschnitt aus einem ARD-Panorama-Beitrag. Hier hört man Mahler am Rednerpult. Es ist eine Ansprache an Gleichgesinnte oder wie er eben sagt, Genossen.
Arbeiter, werktätige Genossen, kämpft mit der Kommunistischen Partei für eine menschliche Gesellschaft, für den Sozialismus.
Man hört hier schon ganz klar, er ruft offen dazu auf, das System, eben die BRD, zu stürzen. Er will einen sozialistischen Staat, framet das als menschlich. Was wir zuerst verstehen wollen, was waren seine Feindbilder damals? Klar umrissen sind das der Kapitalismus, der US-Imperialismus und insgesamt einfach das Establishment in Verkörperung eben der Bundesrepublik. Es ging ihm um die totale Konfrontation mit dem System und dessen Umsturz. Mahler radikalisierte sich über Jahre, vom APO-Juristen bis zum RAF-Mitbegründer.
Horst Mahler war also damals schon bekennender Feind des Staates und ein Extremist. Aber der zweite Mann, von dem du da eben gesprochen hast, Jürgen Elsässer, wie lässt sich das denn jetzt mit dem verknüpfen?
Also erstmal, um zu verstehen, wer er heute ist. Jürgen Elsässer ist eine der bekanntesten und umtriebigsten Figuren der Neuen Rechten, ehemaliger Chefredakteur des Magazins Compact. Das kann man vor allem als Sprachrohr für Verschwörungsideologien und antidemokratische Positionen beschreiben. Viele kennen es spätestens seit letztem Jahr, als öffentlich über das Verbot diskutiert wurde.
Dann lass uns doch mal zurückschauen. Wie sahen denn seine Anfänge in der linken Szene aus?
In den 90ern und frühen 2000er Jahren war Elsässer ein doch recht bekannter antiimperialistischer und globalisierungskritischer Publizist. Er schrieb für Blätter wie Die junge Welt oder Konkret und positionierte sich scharf gegen die NATO und westliche Interventionen, zum Beispiel im Jugoslawienkrieg. Seine damaligen Feindbilder waren klar umrissen. Der US-Imperialismus, die NATO als dessen Werkzeug, ein wiederkehrender deutscher Nationalismus und die neoliberale Globalisierung, die er als Angriff auf soziale Rechte und nationale Souveränität sah.
Okay, also hier auch wieder starke, anti-westliche, antikapitalistische und systemkritische Töne. Aber vielleicht mit einem etwas anderem Akzent als bei Mahler? Also vielleicht mehr auf das Nationale fokussiert, oder?
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Als Dritten im Bund möchte ich aber erstmal zu Bernhard Fall kommen. Er ist bekennender, radikaler Islamist, der offen mit Al-Qaida sympathisiert hat und auch mehrfach wegen der Planung und Unterstützung terroristischer Aktivitäten im Gefängnis saß.
Vom Linksextremisten zum radikalen Islamisten, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Also ganz anders als bei Horst Mahler und Jürgen Elsässer. Was wir aber an dieser Stelle nochmal klarstellen sollten. Wir stellen die drei Männer, die wir beschreiben, nicht auf eine Stufe. Es geht darum, Muster zu erkennen und diese hervorzuheben. Und das führt uns auch schon zu den ersten Parallelen. Berichte uns doch mal über Falks frühere Zeit. Er kommt ursprünglich aus dem radikalen linken Spektrum. Und wie sah da seine Vergangenheit aus?
Bernhard Falk war in den späten 1980ern und frühen 90er Jahren in der linksextremen Szene aktiv. Man kann in dem Fall schon von militanter Szene sprechen. Er hat sich im Umfeld der revolutionären Zellen bewegt und war an Sabotageakten und Brandanschlägen beteiligt, für die er auch verurteilt wurde.
Wenn wir jetzt mal Mahler und Elsässer mit Falk vergleichen, was war da gleich und was war anders?
Unterschiede gibt es da auf jeden Fall in der konkreten Ausrichtung. Zum einen ist da Mahler als Mitbegründer der RAF. Für die hat er dann aus dem Gefängnis die Strippen gezogen. Dann haben wir Elsässers publizistische Ausrichtung und Falks Bestrebungen in militante Kleingruppen.
Mahler und Falk haben also schon damals ganz klar die Grenzen zur Gewalt überschritten.
Ja, was aber auch auffällt, alle drei Männer sehen den Staat als Feind, als ein System, was aus ihrer Sicht überwunden werden muss. Da ist Antikapitalismus eingewebt und natürlich auch Anti-Amerikanismus.
Okay, Marlene, bevor wir jetzt aber tiefer in die Materie einsteigen, wäre es, glaube ich, nochmal wichtig, hier kurz einzuhaken. Bei deiner Recherche, was ist dir genau aufgefallen? Wo verbinden sich diese drei Männer, die ja doch eigentlich so unterschiedlich sind?
Also wenn ich jetzt auf meine Recherche blicke, beziehungsweise auf das, was wir ja auch alle gemeinsam rausgefunden haben, dann würde ich sagen, ich habe mit Horst Mahler angefangen. Horst Mahler ist eine Figur, die man eigentlich kennt, auch wenn man sich mit der RAF beschäftigt hat, mit der Geschichte. Dann später bin ich auch auf Jürgen Elsässer gekommen und dann auf Bernhard Falk. Zwei Personen, die eben auch dieser Querfrontlogik folgen. Und was mich eigentlich immer wieder überrascht hat, sind diese drei exzentrischen Persönlichkeiten und dass sie dann eben doch so viele Ähnlichkeiten haben, die man da vergleichen kann, insbesondere bei den Feindbildern. Also dieser Anti-Amerikanismus, Anti-Imperialismus sind ja eben auch linke Gedanken. Diese Russland-Nähe auch, das ist dann schon erschreckend gewesen, als ich mir das angeschaut habe, wie ähnlich das tatsächlich ist.
Ja, absolut. Und das ist ja auch letztendlich dieser Querfront-Gedanke, von dem wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben.
Ja.
Und das sind ja auch, wenn man es jetzt mal ganz plump weiterdenkt, dieser Gedanke, dass Menschen sich über eine Sache, die sie nicht mögen, verbinden, das ist ja eigentlich der Urinstinkt des Menschen, den man super oft wiederfinden kann, ob es in Büchern ist, ob es in Filmen ist. Das ist ja eigentlich immer wieder derselbe Plot.
Ja.
Und ich meine, es ist letztendlich auch in der Psychologie bewiesen, dass Menschen sich einfach einfacher sympathisieren, wenn sie miteinander gegen etwas sind. Und das finde ich nochmal sehr spannend zu sehen, dass es eben auch in einem Prinzip wie dem Extremismus funktioniert.
Ja, gerade da würde ich sagen, gerade da ist das eben dieser anschlussfähige Faktor.
Marlene, du hast uns gerade erzählt, wie die drei sich radikalisiert haben und wo sie sich in ihren Positionen überschneiden. Wie sieht es denn nach diesen Wandlungen unserer drei Protagonisten aus? Da hast du ja schon angedeutet, die Feindbilder ändern sich nicht wirklich, oder?
Genau, das ist eben der entscheidende Punkt. Hier kann man festhalten, was wir als eine Art Querfrontlogik beobachten können. Diese tief verankerten Feindbilder, diese fundamentale Systemablehnung und die damit verbundene Wut, die lösen sich eben nicht einfach in Luft auf. Stattdessen werden sie oft neu kanalisiert, bekommen eine andere ideologische Überschrift, quasi eine neue Uniform, wenn man so will.
Nun gut, aber wenn man seine Position so extrem wechselt, also wie diese drei Männer, von links nach rechts oder von links zum Islamismus, was kann denn da eigentlich noch bleiben?
Die Struktur des Denkens, die Art, wie die Welt in Gut und Böse, Freund oder Feind eingeteilt wird und vor allem die emotionale Aufladung, der Hass, das bleibt oft erstaunlich konstant. Schauen wir uns Horst Mahler dazu an. Nach seiner RAF-Zeit und seiner langen Haftstrafe vollzieht er ja eine dramatische ideologische Wandlung. Vom radikalen Linksextremisten zum völkischen Nationalisten und schließlich zum bekennenden Neonazi und Holocaustleugner. Wir hören mal rein in einen Ausschnitt aus einem ARD-Panorama-Beitrag. Dieser Ausschnitt zeigt eine Rede von ihm, die er vor Neonazis gehalten hat.
Die Bundesrepublik wird untergehen. Die sich jetzt ergebende Konstellation enthält zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit, dass das Deutsche Reich zu einem Nationalstaat im vollen Sinne dieses Begriffes gedeiht.
Er setzt sich immer noch für den Umsturz der BRD ein. Und was wir in dieser Phase noch beobachten können, wie frühere Feindbilder umgedeutet und neu aufgeladen werden. Aus seinem früheren Hass auf Kapitalismus und Imperialismus wird mit der Zeit eine neue Erzählung. Die internationale Finanzelite oder die Ostküste, Chiffren, die in der extremen Rechten oft für eine angebliche jüdische Weltmacht stehen, werden zu den neuen Drahtziehern. Der Feind bleibt global, allmächtig eben das System. Aber er trägt jetzt für Mahler ein eindeutig antisemitisches Gewand.
Okay, das heißt, der alte Hass auf das System wird überhaupt nicht überwunden, sondern er findet einfach nur ein neues Ziel, eine neue extreme Begründung. Die Wut bleibt, die Adresse ändert sich lediglich.
Ja, und bei Mahler kommt sogar noch eine Ebene hinzu. Er träumte von einer Allianz zwischen Nationalrevolutionären und antikapitalistischen Linken, quasi einer Querfront der Systemsprenger. Er selbst zieht Parallelen zwischen RAF-Ideologie und dem Nationalsozialismus. Wir hören einen Ausschnitt aus einem Interview mit der ARD.
Es geht um die Freiheit der Völker, es geht auch um die Freiheit des deutschen Volkes. Und das sind Positionen, die 68 lebendig waren und da hat sich nichts geändert. Die Motivation bei den Jungen, die damals in die Waffen-SS gegangen sind und bei denen, die dann zur RAF gegangen sind, hat was Gemeinsames. Eine Idee, wo man sagt, die müssen wir in der Welt durchsetzen gegen Widerstände, gegen Feinde. Und das geht eben in dieser Welt nur, indem man sich bewaffnet.
Seine Vision, die Überwindung der liberalen Demokratie durch gemeinsame Feindbilder. Es war ein ideologisch wirrer, aber gefährlicher Versuch, Gegensätze zu einen. Durch Hass auf den Westen, Israel, die USA und den Kapitalismus.
Also ist er ein tatsächlicher Querfrontakteur?
Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und das macht seinen Fall besonders brisant. Er hat nicht nur das Lager gewechselt, er wollte Lager auflösen. Im Namen des gesamten Kampfes gegen das System. Genau das ist das Prinzip, was wir heute eben auch auf Social Media und auf den Demos oder in Telegram-Gruppen wiedererkennen. Was man aber dazu sagen muss, bei Mahler blieb es bei Versuchen.
Wenn du mir das so erzählst, hört sich das für mich erstmal nach ganz schöner Strategie an. Ich meine, er hat versucht, Lager aufzulösen und ganz unterschiedliche Akteure im Namen eines gemeinsamen Feindes zu einen. Ich meine, was steckt da genau dahinter?
Im Rahmen der Recherche habe ich auch mit dem Antisemitismus- und Extremismus-Experten Dr. Nicolas Lelle von der Amadeo-Antonio-Stiftung gesprochen.
Ihn haben wir ja schon in Folge 2 gehört.
Lelle hat uns erzählt, dass es bei solchen Allianzen oft weniger um Ideologie der Partner geht, sondern, wie du schon sagst, um strategische Überlegungen.
Sozusagen, wenn ihr überlegt, wo gehen Linke mit Islamisten, auch wo gehen Rechte mit Islamisten oder Rechte mit Linken auf die Straße, dann ist es meistens so, die tun das nicht, weil die anderen links, rechts oder islamistisch sind, sondern die tun das, obwohl sie das sind und man das Gefühl hat, es gibt jetzt gerade strategische Gründe dafür, das zu tun. Und die Vorstellung von allen drei Milieus dürfte sein, wenn es gut läuft, kommen Leute von der anderen Seite zu uns. Das gibt es ja auch noch. Die haben ja nicht das Gefühl, wir gehen jetzt mit denen auf die Straße, damit wir so werden wie die, sondern die haben jeweils das Gefühl, damit die so werden wie wir.
Diese strategische Hoffnung, die anderen quasi zu vereinnahmen und der Fokus auf gemeinsame Feindbilder statt wirkliche gemeinsame Visionen, das ist ein Muster, das wir ja nicht nur bei Mahler sehen. Das führt uns auch gleich zu Jürgen Elsässer. Sein Schwenk ist ein Prozess über mehrere Jahre. Bei ihm zeigt sich auch der Versuch, im linken Spektrum für rechte Narrative zu werben. Dieser Ausschnitt, den ihr gleich hört, der ist von einer Demonstration, die unter dem Motto »Deutschland steht auf« stattgefunden hat. Seine Rede dort wurde auf seinem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen.
Ich glaube, im Osten sind die Voraussetzungen, große Teile der linken Basis für Pegida zu gewinnen, noch besser. Weil der gelernte DDR-Bürger und der gelernte SEDler ist einfach klüger als der Westlinke.
Bei ihm können wir sehen, was wir in der ersten Folge schon genauer beobachten konnten. Auf der Straße trifft er sich und demonstriert mit Gleichgesinnten. Einen markanten Wendepunkt sind auch die Mahnwachen für Frieden 2014. Eine Protestreihe, in der sich unter dem Banner des Friedens Akteure aus dem linken und dem rechten Spektrum, Verschwörungserzähler und Russlandversteher versammelt haben. Vereint durch ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Westen.
An dieser Stelle nochmal. Für Frieden oder gegen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, ist demokratisch. Dort finden sich aber auch teils extreme Gruppierungen zusammen, wie wir bereits in Folge 1 besprochen haben. Sie treffen dort zusammen und das Ziel ist eben auch, dass sich ihr Weltbild, ihre Ideologie verfängt bei anderen Menschen.
Gut, dass du das nochmal ansprichst. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal Elsässer an. Das Magazin Compact, das inzwischen vom Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft wurde, wird für Elsässer zur publizistischen Bühne. Hier recycelt er frühere Feindbilder, Kapitalismus, USA, Eliten, aber bettet sie in eine völkisch-nationale Erzählung ein. Ein Beispiel, wie er linke Positionen umdeutet und für seine Zwecke instrumentalisiert, zeigt seine Sicht auf die 68er-Bewegung. Hier ein Ausschnitt einer Rede vor Demonstranten, die er auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat.
Also das Programm der 68er, Abschaffung der Familie, Abschaffung der Nationen, freier Sex für alle, dieses Programm ist das Programm des Finanzkapitals.
Die Erzählung vom Finanzkapital, was alles kontrolliert, das ist ein antisemitisches Narrativ. Auch eng verbunden mit Anti-Amerikanismus. Der bleibt bei ihm ein Fixpunkt. Richtete er sich früher gegen den US-Imperialismus aus linker Sicht, so argumentiert er heute oft gegen eine angebliche Fremdsteuerung Deutschlands durch die USA oder eben gegen globalistische Eliten. Der Adressat USA bleibt. Die ideologische Begründung für die Feindschaft ist das, was er anpasst.
Du sagst, das Feindbild USA wird beibehalten, aber anders begründet und in ein neues Narrativ eingebettet.
Korrekt. Ähnlich verhält es sich mit seiner Globalisierungskritik. Aus der linken Kritik an neoliberaler Wirtschaftspolitik wird eine rechte Fundamentalkritik an Globalisten. Ein Kampfbegriff, der in diesen Kreisen oft als Chiffre für angebliche Strippenzieher im Hintergrund dient und eine klassische antisemitische Erzählung ist. Und die allgemeine Eliten- und Systemkritik, die er auch früher äußerte, wird nun nicht mehr als Klassenkampf von unten gedeutet, sondern als Abwehrkampf des deutschen Volkes gegen eine volksfeindliche internationalistische Elite. Was bleibt, ist ein starker Sendungsdrang. Elsässer ist kein ideologischer Überzeugungstäter. Er ist ein Feindbildvermarkter. Und mit Compact bietet er eine Plattform, auf der rechte und verschwörungsideologische Narrative systematisch normalisiert werden. Bis hinein ins bürgerliche Milieu.
Nochmal zum Mitschreiben. Gemeinsamer Hass schlägt unterschiedliche Herkunft. Und wie sieht das Ganze dann bei Bernhard Falk aus? Ist da der Wandel hin zum Islamismus vielleicht doch nochmal was anderes?
Na, zumindest sieht man bei Falk eine Parallele zu Mahler. In beiden Fällen war es die Zeit im Gefängnis, die eine große Rolle gespielt hat. Beide haben sich während der Haft einer anderen Ideologie zugewandt. Schauen wir uns Falks Bruch genauer an. Er saß, wie gesagt, wegen seiner Beteiligung an Anschlägen im linksradikalen Milieu für lange Zeit im Gefängnis. In dieser Zeit ist er dann zum Islam übergetreten und hat sich dort sehr stark radikalisiert. Ich will hier nochmal betonen, dass er eben nicht einfach konvertiert ist. Er hat sich hinbewegt zu einer extremen, absoluten und oft auch gewaltbereiten Auslegung des Islams. Nach seiner Freilassung hat er dann offen Gruppen wie Al-Qaida unterstützt und war deswegen wieder im Visier der Behörden. Wie sich seine fortgesetzte Feindschaft gegen den Westen und den Kapitalismus heute anhört, das zeigt ein Ausschnitt von einer Kundgebung aus dem Februar 2025. Zu finden ist das auf dem YouTube-Kanal Bernhard Falk.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns hier heute versammelt, um vor dem US-Generalkonsulat gegen den Imperialismus und gegen den Extremkapitalismus à la USA und BRD zu protestieren.
Da hört man es wieder. Den Hass auf den imperialistischen Westen und den Staat als Unterdrücker, den er ja schon als Linksextremist hatte. Den findet er dann offenbar auch im Dschihadismus wieder. Nur bekommt dieser Hass einen globalen, religiösen Rahmen. Das frühere Feindbild, kapitalistisches System, wird für ihn jetzt zum Feindbild des gottlosen und dekadenten Westens. Und sein Kampf von damals wird für ihn nun zum Kampf gegen die Ungläubigen.
Das heißt, seine Bereitschaft, mit Gewalt zu kämpfen, die war im Grunde schon immer da. Und aus diesem politischen Guerillakampf von früher wird dann sozusagen der Dschihad, der Heilige Krieg. Habe ich das richtig verstanden?
Genau das ist die gefährliche Logik dahinter. Die grundsätzliche Haltung also, es gibt einen großen, bösen Feind und eine kleine, entschlossene Gruppe muss diesen Feind mit allen Mitteln bekämpfen. Diese Haltung bleibt bei Falk im Kern dieselbe. Früher war der Feind der kapitalistische, imperialistische Staat. Heute ist es für ihn pauschal der Westen oder die Ungläubigen.
Seine alte Wut auf das System bekommt also eine neue, diesmal religiöse Begründung und wird damit für ihn vielleicht sogar noch umfassender und unbedingter.
Das zeigt ja, dass sein Hass und damit die tief verankerte Feindschaft gegen das System stärker war als seine eigentlich politische oder religiöse Idee. Also er hat die Ideologie eigentlich nur als Werkzeug benutzt.
Ich finde, das verdeutlicht es eigentlich ganz passend. Ein Werkzeug für den Hass und auch ein Werkzeug für maximale Aufmerksamkeit.
Wir hören nochmal, was unser Experte dazu sagt. Und warum genau die Geschichten, von denen Marlene gerade erzählt hat, immer noch relevant sind.
Mit Herrn Dr. Lelle habe ich auch über die gemeinsamen Feindbilder der drei extremen Strömungen gesprochen, die bei Mahler, Falk und Elsässer eine zentrale Rolle spielen.
Es gibt oft eine Überschneidung in der Kritik am Westen. Alles, was als westlich identifiziert wird, wird als schlecht, als Beherrschende, als Unterdrücker sozusagen wahrgenommen. Dazu gehört dann aber eben auch oft Liberalismus, dazu gehört auch vielleicht Parteiendemokratien. Dazu gehört aber eben auch eine bestimmte Form von Kapitalismuskritik, muss man da auf jeden Fall mit reinrechnen. Also bestimmte Formen regressiver Kapitalismuskritik sozusagen sind etwas, was alle drei Szenen gemeinsam haben, würde ich sagen. Das wäre der eine Punkt, also der Westen. Damit einher geht auf jeden Fall auch eine Ablehnung Israels. Das dritte ist, mit dieser Ablehnung des Westens, dazu kommt eine Projektion auf den Osten. Also das Östliche, und ich glaube, da kommt auch viel von dieser Russlandliebe zum Beispiel mit herein, ist eigentlich wie so eine spiegelverkehrte Ansicht zum Westen.
Wie wir schon festgestellt haben, unsere Beispiele, Mahler, Elsässer und Falk, sind natürlich krasse Beispiele und treten so in der Form wahrscheinlich nicht häufig auf. Ein wichtiger Aspekt, der in diesem Kontext aber noch auffällt und der sich auch in heutigen Mischszenen zeigt, sie suchen immer die Öffentlichkeit. Das hat Herr Dr. Lelle im Gespräch auch angesprochen. Da hören wir nochmal rein.
Ich frage mich, wie oft das eigentlich tatsächlich passiert. Also ist das ein weit verbreitetes Phänomen oder haben wir es hier auch vielleicht mit Persönlichkeiten zu tun, die auf eine ganz bestimmte schillernde Art versuchen, jeweils ihre Identität sozusagen immer da aufzubauen, wo sie am meisten Reichweite generieren?
Dieses Streben nach Reichweite, das Dr. Lelle hier andeutet, das finde ich ganz zentral. Mahlers Versuche, eine Querfront zwischen Linken und Rechten zu schmieden, Elsässers Aufbau von Compact, einer medialen Plattform oder auch Falks öffentliche Bekenntnisse. All das zielt ja darauf ab, eine möglichst große Anhängerschaft zu mobilisieren und maximale Wirkung zu erzielen.
In Folge 1 haben wir die Straße und das Netz als Bühne analysiert, wo Proteste für maximale Sichtbarkeit inszeniert werden. In Folge 2 hat uns Ferhat Zentürk gezeigt, wie Einzelpersonen Social Media gezielt für extreme Botschaften und zur Steigerung der eigenen Bekanntheit nutzen. Und dieses Muster Reichweite als Mittel zum Zweck, das finden wir ja auch in diesen Biografien von Elsässer, Falk und Mahler wieder.
Absolut. Das zieht sich eigentlich durch die gesamte Geschichte der Querfront-Idee. Social Media hat dieser Dynamik heute eine neue, exponentielle Verstärkung gegeben.
Um die drei Folgen jetzt nochmal Revue passieren zu lassen, haben wir unsere Kollegin Elena noch dazu geholt. Hi Elena.
Hallo ihr beiden.
Hi.
Lasst uns doch nochmal die wichtigsten Erkenntnisse dieser drei Folgen zusammenfassen.
Also wenn ich mir das so anschaue und was ich sehe, was so über allem schwebt, sind eigentlich die gemeinsamen Feindbilder. Also das sehen wir ja auch in Folge 1 der Bühne, dass da eben die Allianzen passieren. Wenn sie denn passieren, dann passiert das eben nicht über gemeinsame Visionen, sondern über die Ablehnung der gleichen Dinge, der
absolut
gleichen Feindbilder.
Und das passt ja auch nochmal ganz gut zu diesem,
ähnlich.
Der Zweig heiligt die Mittel.
Genau, richtig. Das fasst es eigentlich ziemlich passend zusammen, wie ich finde. Und ein zweiter großer Punkt, der mir aufgefallen ist, also bei diesen drei schillernden, exzentrischen Persönlichkeiten, die wir jetzt am Ende uns angeschaut haben, dann ist das dieser Drang nach Aufmerksamkeit, nach Sichtbarkeit.
Ja, und den kann man ja eigentlich auch ganz gut bei Ferhat Zentürk sehen, mit dem wir uns in Folge 2 beschäftigt haben. Also
ja,
das sieht man ja vor allem auch, und das ist vielleicht dann nochmal so dieser Unterschied zu Zentürk im Gegensatz zu Mahler, Falk und Elsässer, dass sich der Verbreitungsweg einfach verändert hat. Also
definitiv,
dass wir
total
mittlerweile mit Social Media, und das sieht man ja auch bei Zentürk, der ja auf allen denkbaren Plattformen unterwegs ist, dass es mittlerweile einfach viel niedrigschwelliger ist, den Zugang zu solchen Plattformen
zu finden, ja.
Zu finden, ja, genau. Und dass es auch viel leichter ist, seine Gedanken, seine Ideen in die Außenwelt zu tragen und vielleicht eben auch für das jeweilige Publikum die passende Plattform zu finden.
Beim Thema Publikum sprichst du auch nochmal was Wichtiges an. Wir haben ja in Folge 1 gesehen, dass eben auch Kinder mittlerweile auf Demonstrationen dazu instrumentalisiert werden, um für Themen diese nötige Aufmerksamkeit zu generieren. Da spielen eben auch Livestreams eine riesige Rolle.
Definitiv, da ist eben Social Media auch der ganz große Nährboden, der jetzt einfach in unserer modernen Zeit dazugekommen ist, wenn man das so sagen kann. Und was ich finde, was man noch beobachten kann, ist eben dieser Baukastenextremismus. Der ist mir auch so im Kopf geblieben als Begriff. Dieses Mix and Match, sich einfach Themen zu nehmen aus verschiedenen Ideologien, die für einen jetzt irgendwie passen. Also ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt quasi.
Ja, ich finde, das macht es auch super schwer zu differenzieren. Also was ja eigentlich super wichtig ist, gerade wenn es um so politische Positionen geht oder gerade auch wenn es darum geht, Aussagen als extremistisch oder auch als radikal einzuordnen. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die bei Sentürk für mich total hängen geblieben ist, dass es wichtig ist zu differenzieren und dass es wichtig ist, Aussagen für sich anzuschauen. Also
und vor allen Dingen im Kontext zu setzen.
Vor allem im Kontext zu setzen, genau, und im Kontext zu betrachten. Und dass nur bei einer Aussage, bei der es vielleicht um bezahlbaren Wohnraum geht, die natürlich nicht radikal und die natürlich auch nicht extremistisch ist, dass man die einzeln betrachten muss und andere Aussagen, bei denen es jetzt eher um ja Geschichtsrevisionismus geht, die muss man nochmal für sich beobachten. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die mir bei unserer Recherche vor allem hängen geblieben ist, dass es wichtig ist, zu differenzieren und nicht zu pauschalisieren.
Und ein großer Punkt ist, wie ich finde, auch, dass man schauen muss, mit wem läuft man da gemeinsam auf der Straße. Also das haben wir auch in Folge 1 gesehen und das hat auch Dr. Lelle nochmal für uns eingeschätzt und ich finde, er hat nochmal so ein ganz wichtiges Schlussstatement abgegeben. Ich finde, da sollten wir nochmal jetzt zum Schluss reinhören.
Ich würde sagen, immer da, wo linke Gruppierungen und Organisationen rechtsextreme Inhalte, aber auch islamistische Inhalte normalisieren, haben wir ein riesiges Problem. Denn Islamisten wie Rechtsextreme kämpfen gegen diese Gesellschaft, gegen diese offene Gesellschaft, für die wir stehen. Die kämpfen gegen eine Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Und wenn man sich gemein macht mit diesen Leuten und sei es nur, weil man deren Parolen mitruft, wie Yalla Intifada, weil man deren Symbole trägt, wie das Hamas-Dreieck oder so, normalisiert man Islamismus, normalisiert man Rechtsextremismus und das ist eine Gefahr für diese Demokratie, auf jeden Fall.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, teilt ihn gerne, abonniert ihn und gebt uns Feedback. Und besucht unser Projekt auf radikalviral.de. Dort findet ihr weitere Informationen. Das war die letzte Folge, der Rückblick von Radikal Viral, was die Extreme eint. Vielen Dank fürs Zuhören. Redaktion: Elena Blüm, Marlene Weke und Franziska Nocke.